Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
K-Pop ist halt im Vergleich zu anderen Konzerten viel, viel krasser.
Idols are like products.
Also das Fandom ist, glaube ich, ein bisschen crazier.
Why would they use this kind of system when in fact it deprives us of creativity?
Es ist fast unmöglich, K-Pop zu hören und nicht irgendwie Interesse an Korea und der Kultur zu bekommen.
Es ist einfach eine unglaubliche Chance auch für Korea.
K-Pop ist kein bisschen authentisch und es ist völlig unwichtig, finde ich.
Hallo, herzlich willkommen und danke, dass ihr heute eingeschaltet habt zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Svenja Uhl und ihr hört heute den ersten Teil meines Radio-Features K-Pop, ein Medienphänomen. Es ist im Rahmen meiner Masterarbeit am Institut für Medienwissenschaft entstanden. Ich möchte euch in 4 Sendungen in die Welt der südkoreanischen Popmusik entführen. Dabei werde ich euch ihre Stars, ihre Fans und die Industrie, die dahinter steckt, vorstellen. Aber keine Sorge, egal ob ihr eingefleischte Fans seid oder den Begriff K-Pop heute zum ersten Mal hört, ich werde versuchen, alle Wissensstände abzuholen. Deshalb nun viel Spaß mit Teil 1 meiner Sendereihe. Heute widmen wir uns erstmal den Grundlagen. Was ist eigentlich K-Pop?
Oppa Gangnam Style.
Gangnam Style. Diesen Track habt ihr wahrscheinlich alle schon einmal gehört. Gangnam Style von Psy eroberte 2012 die Charts in über 30 Ländern. In Deutschland hielt er sich dort ganze 50 Wochen und kletterte gleich 3-mal auf die Nummer 1. Das eingängige Lied mit EDM- und Dance-Pop-Einflüssen ist eigentlich eine Sozialkritik. Es parodiert den dekadenten Lebensstil Neureicher in Gangnam, einem noblen Stadtteil von Seoul. Hierzulande hat das wohl kaum einer verstanden. Schließlich wird das Lied zum Großteil auf Koreanisch gesungen. Geschadet hat das dem Erfolg von Gangnam Style um 2 aber nicht. Mit seiner dunklen Sonnenbrille, dem pastellfarbenen Smoking und der Fliege wird der mollige Südkoreaner schon bald in der ganzen Welt bekannt. Er selbst sagt über den Song:
Er ist die größte Auszeichnung meines Lebens, offiziell und privat. Wenn ich eine Show spiele, ist er meine stärkste Waffe.
Das halbe Internet und sogar einige Staatsoberhäupter tanzen die schräge Choreografie aus seinem Musikvideo nach. Dabei überkreuzt man die Hände locker an den Handgelenken, springt breitbeinig von einem Fuß auf den anderen und imitiert schließlich mit den Armen ein Lasso. Genau dieses Musikvideo hat heute auf YouTube mehr als 5 Milliarden Klicks und ist damit in den Top 10 der meistgestreamten Videos aller Zeiten. Vor einem Einkaufszentrum in Gangnam ist dem Song mittlerweile sogar eine eigene Statue in der Form von 2 überkreuzten Händen gewidmet. Was 2012 aber noch keiner weiß, der riesige Erfolg von Gangnam Style ist der Startschuss für ein Phänomen, das man heutzutage die koreanische Welle, auf Englisch Korean Wave, nennt. Denn der Erfolg von Gangnam Style soll kein Einzelfall bleiben. In den folgenden Jahren gewinnt die moderne südkoreanische Popkultur immer mehr an Beliebtheit außerhalb von Korea. Plötzlich sind koreanische Filme und Fernsehserien, Mode und Make-up, Bücher und Comics und koreanisches Essen weltweit hoch im Kurs. Der größte Treiber der Korean Wave bleibt aber K-Pop, also koreanische Popmusik. Koreanische Popmusik klingt irgendwie anders als die Musik, die im deutschen Radio oder in den amerikanischen Charts läuft. Allen K-Pop-Fans ist das klar. Aber was genau macht diese Musikrichtung so anders? Um das herauszufinden, habe ich mit Yannick Gölz gesprochen. Er arbeitet als Musikjournalist für laut.de, den Musikexpress und die Jüdische Allgemeine. Einmal im Monat veröffentlicht er auf laut.de die Kolumne K-Pop Comedown. Bei den großen Musikmagazinen in Deutschland beschäftigt sich sonst niemand so regelmäßig mit K-Pop.
Ein Fehler, den man auf gar keinen Fall machen darf, ist zu denken, dass K-Pop ein Genre ist, das so traditionell koreanisch ist. Überhaupt nicht. K-Pop und traditionelle koreanische Musik haben null, nichts und nichtig miteinander zu tun. Und jeder, der was anderes erzählen will, ist ein Trottel.
Okay, traditionelle koreanische Instrumente oder Melodien zeichnen K-Pop schon mal nicht aus. Aber was dann?
K-Pop ist für mich eine Methode, eine Sampling-Methode. Du hast quasi diese koreanische, klingt jetzt richtig dumm, die koreanische Arbeitsmentalität, die Idee von Overachieving, wir besiegen die anderen, indem wir einfach mehr arbeiten als die anderen. Auch diese Schinderei, die da so ein bisschen mit drin hängt. Und dann nimmst du quasi westlichen Pop und resamplest ihn durch die Idee von maximalem Effort.
Beim Sampling geht es darum, Elemente aus bereits existierender Musik in einen neuen Kontext zu setzen. K-Pop bedient sich also vieler verschiedener Genremerkmale und kultureller Praktiken. Das ist erstmal nichts Neues. Westlicher Pop tut das auch. Jedoch interessiert sich K-Pop weniger für kulturelle Traditionslinien.
Wenn du eine große Landkarte der Genres zeichnen würdest, gäbe es immer Nachbarn. Und dann sagst du, klar, Pop, House, das passt zusammen. Hip-Hop und House kann zusammenpassen. Aber so, du kannst nicht komplett Bananas gehen. Und K-Pop ist die kulturelle Landkarte der Genres komplett egal. K-Pop nimmt einfach, zieht sich überall irgendwas raus. Und die einzige Frage ist nicht, was macht Sinn, was ist kulturell stimmig, sondern einfach nur, was ist der Catch, das catchieste Monster von dem Song, das ich machen kann.
Man kann also festhalten, K-Pop als ein reines musikalisches Genre zu verstehen, wäre zu kurz gegriffen. K-Pop nutzt musikalische Genreideen aus verschiedensten Ländern, Jahrzehnten und Kulturen. Man findet Einflüsse aus Hip-Hop, R&B, EDM, Rock, Jazz, Reggae, Europop, Afrobeats und vielen mehr. Die werden dann zu einem innovativen neuen Ganzen zusammengefügt. Durch die Menge an Kombinationsmöglichkeiten ist die K-Pop-Musiklandschaft unglaublich vielfältig. Hier können sich Gruppen eine musikalische Nische schaffen oder aber mit jedem einzelnen Single- oder Album-Release neu experimentieren. Apropos Gruppen. Statt auf Solokünstlerinnen und Bands setzt die K-Pop-Industrie vor allem auf gleichgeschlechtliche Gruppen. Damit sind Boygroups und Girlgroups gemeint. Sie bestehen aus sehr attraktiven, sehr talentierten und sehr jungen Frauen oder Männern. Ihr Job ist normalerweise nicht, eigene Songs zu schreiben oder auf der Bühne Instrumente zu spielen, sondern zu singen, zu rappen und zu tanzen. Sie sind also in erster Linie Performer. Diese Performer nennt man Idols, zu Deutsch Idole, denn Fans sollen zu ihnen aufsehen. Was der besondere Reiz am Konzept der Boy- und Girl-Groups ist, habe ich nochmal Yannick Gölz gefragt.
Groups waren ja schon immer eigentlich eine starke Art einfach der Zielgruppenerschließung, weil du sagen konntest, hey, du machst einfach fünf in eine und dann ist für jeden was dabei.
Anders als zu Zeiten von NSYNC, den Backstreet Boys und den Spice Girls, können K-Pop-Gruppen aber deutlich mehr Mitglieder zählen. Üblich ist eine Gruppengröße zwischen 5 und 7. Aber auch Gruppen mit 12 oder mehr Idols sind keine Seltenheit. Für die internationale Hörerinnenschaft hat das einen gewissen Neuheitsfaktor.
Wir haben schon eine Boygroup- und Girlgroup-Tradition bei uns. Obviously ist das ja auch von uns auf die übergesprungen irgendwann. Aber ich glaube so, unsere westliche Wahrnehmung von Idol-Gruppen ist erstens, dass sie klein sind und sich dann trotzdem nach 3 Jahren spätestens verstreiten. Und ich glaube halt einfach, dass diese Idee ist, dass das 12 Leute at times sein können und die trotzdem uns zumindest nach außen hin dieses Gefühl vermitteln, dass die eigentlich gut miteinander klarkommen und wirklich ein Unit sind, hat, glaube ich, viele Leute einfach überrascht und erfrischt so.
Bekannte Beispiele für riesige K-Pop-Gruppen sind die 13-köpfige Boygroup 17, die ständig erweiterbare Boygroup NCT und die Girlgroup Triple S. Die umfasst ganze 24 Mitglieder. Wie das klingt, hören wir jetzt mit Girls Never Die von Triple S. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Hier dreht sich heute alles um K-Pop, eine Musikrichtung, die die Welt im Sturm erobert. Doch was genau macht K-Pop und seine Idols so populär? Um das herauszufinden, bin ich im September 2024 auf die KCON Germany gefahren. Das ist eine der größten Veranstaltungen rund um koreanische Popmusik und Popkultur in Europa. Leider habe ich keine Erlaubnis bekommen, mein professionelles Tonequipment mit auf die Veranstaltung zu nehmen. Alle Aufnahmen sind deshalb mit einem Handymikrofon entstanden. Entschuldigt also bitte die Audioqualität.
Ich stehe hier gerade vor der Messe in Frankfurt und von allen Seiten strömen Leute auf den Eingang der Festhalle zu. Denn hier findet gleich zum allerersten Mal die KCON Germany statt. KCON, das ist eine der größten Conventions rund um K-Pop und die Korean Wave der Welt und hat in anderen Ländern auch schon lange Tradition, zum Beispiel in Japan oder in den USA. Aber hier in Deutschland findet sie gerade zum ersten Mal statt, feiert ihre Premiere und ich bin total gespannt, was mich gleich drin erwartet. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich werde mich jetzt gleich anstellen und freue mich darauf, mit anderen Fans zu sprechen.
Die Menge auf dem Convention-Gelände besteht hauptsächlich aus jungen Leuten zwischen 15 und 30 Jahren. Die meisten von ihnen sind Frauen, trotzdem befinden sich auch einige junge Männer unter den Fans. Viele der Besucherinnen und Besucher scheinen sich für den Anlass extra herausgeputzt zu haben. Sie tragen dunkle Crop-Tops mit zerrissenen Baggy-Jeans, Hosenketten und Schnallenstiefeln oder aber rosa Miniröcke mit Kniestrümpfen und Schleifchen im Haar. Manche haben T-Shirts mit dem Logo ihrer Lieblingsgruppe an, andere wiederum sehen so normal aus, als wären sie einfach nur auf dem Weg zum Bäcker. Ich frage ein paar von ihnen, warum sie heute auf die KCON gekommen sind.
Ich höre K-Pop schon seit 2019 und ich bin so ein Multistan und mag sehr viele Gruppen und ich finde die Line-Up tatsächlich ganz gut. Ganz viele auch kleine Gruppen, die nicht so viel Chance hierher haben und ja, die ich gerne sehen wollte.
Weil ich K-Pop über alles feiere und auch die Stimmung hier extrem cool ist und ich reise gerne für K-Pop-Konzerte hin und her und es ist ganz cool.
Die gute Stimmung ist wirklich auffällig. Die Menge lacht, tanzt und jubelt gemeinsam. Die meisten Fans tragen kreditkartengroße Fotos ihrer Lieblingsidols mit sich herum. Entweder als Anhänger an Taschen, Gürteln und Rucksäcken oder auch hinten in ihrer Handyhülle. Diese Fotokarten sind sehr beliebte Sammel- und Tauschobjekte in der K-Pop-Community. An sie heranzukommen ist wesentlich leichter, als ein Ticket für diese KCON zu ergattern. Ein paar Fans, wie Sabrina aus Braunschweig, haben es trotzdem noch spontan geschafft.
Ich habe gestern bei eBay Kleinanzeigen nach Tickets geguckt und habe eins bekommen um 23 Uhr und habe mich um 6 Uhr morgens ins Auto geschoben. Ich wollte einfach hierher, weil es das erste Mal KCON in Europa ist und dann direkt in Deutschland, in Frankfurt. Und ich dachte, das darf ich mir eigentlich nicht entgegen lassen, wenn es halt eh schon in Deutschland ist und ich theoretisch in 3 Stunden hier sein kann und nicht einen Flug in ein anderes Land nehmen muss. Und das ist ein großes Event.
Passend zum Anlass haben zahlreiche Fans ihre unterschiedlichen Lightsticks mitgebracht. Diese tragbaren Leuchtstäbe aus Plastik sind dazu gedacht, bei Konzerten im Publikum geschwungen zu werden. Mit ihrem Licht sollen sie eine schöne Atmosphäre kreieren. Fast jeder Künstler, jede Künstlerin und jede Gruppe verkauft einen eigenen, individuell und kunstvoll gestalteten Lightstick. Besitzt man als Fan so einen, kann man damit nicht nur die eigenen LieblingsmusikerInnen anfeuern. Man kann auch anderen Fans direkt signalisieren, welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt. Manche sind extra für eine bestimmte Gruppe angereist.
Also ich bin schon sehr lange großer K-Pop-Fan und zwei meiner liebsten Gruppen, also Rise und Kepler, sind hier. Da konnte ich natürlich nicht verzichten.
Hauptsächlich wegen On and Off, weil die waren noch nie in Europa, obwohl es die schon 8 Jahre gibt. Und insgesamt wollte ich schon immer auf eine KCON, weil ich es cool finde, dass es eine Convention ist, statt nur einem typischen Festival.
Der Hauptteil der Convention findet in Halle 3 auf dem Messegelände statt. Wer schon mal auf der Frankfurter Buchmesse war, hat diese Halle wahrscheinlich schon von innen gesehen. Statt um Bücher dreht sich hier aber heute alles um koreanische Musik, koreanische Snacks und koreanisches Make-up.
Diese Halle ist wirklich riesig und auf beiden Seiten, links und rechts, sind ganz viele Messestände aufgebaut. Die bieten koreanisches Make-up an, Hautpflege, Fanartikel ganz viel, auch Instant-Ramen, Fotokarten, also es ist wirklich sehr viel geboten. Aber das Highlight, das ist die große Bühne hier in der Mitte der Halle. Hier haben eben noch die Teilnehmer der Dream Stage performt. Das sind Fans, die sich in den letzten Wochen auf Social Media beworben haben für diese Stage. Und die Gewinner, die heute ermittelt wurden bei den Auditions, die haben nachher die Möglichkeit, mit der Boygroup RISE live auf der großen Festivalbühne zu performen und ihren Idols ganz nah zu sein.
Zuerst macht sich die Traube um die KCON Stage aber bereit für die Auftritte von Even, Jowon, Kepler, Kiss of Life und Yugyeom. Diese Künstler werden hier gleich nacheinander jeweils ein Mini-Konzert geben. Noch mehr Artists sind für die M-Countdown-Stage am Abend in der Festhalle angekündigt. Für die Fans ein echtes Highlight.
Und worauf freust du dich heute besonders?
M-Countdown.
Alle Artists?
Alle Artists.
Auf RISE.
Ja, heute auf Dreamcatcher später. Und auf Key. Ja.
Und dann auch von Key.
Yugyeom.
Und natürlich Kiss of Life, weil ich liebe Kiss of Life.
Die KCON ist also schon mal die richtige Adresse, um mehr über K-Pop und seinen Reiz zu erfahren. Fast alle Besucherinnen und Besucher sind große K-Pop-Fans und extra dafür auf die KCON gekommen. Daher habe ich die Gelegenheit genutzt und gleich mal nachgefragt. Was gefällt Ihnen allen an K-Pop? Sabrina aus Braunschweig.
Ich finde, die Variation ist für jeden was dabei. Du hast unglaublich viele Genres in einem, unter einem Umbrella, was ich sehr, sehr cool finde. Und zum Beispiel, ich mag gerne auch Rock und auch zum Beispiel mal EDM-Sachen. Und das kriegt man halt auch alles in K-Pop im Grunde genommen geboten. Und besonders Rap, das ist das, was mich am meisten an K-Pop begeistert.
Das deckt sich also schon mal mit dem, was wir vorhin von Musikjournalist Yannick Gölz gehört haben. Der bunte Genre-Mix im K-Pop hat das Potenzial, viele verschiedene Geschmäcker zu treffen und so Fans anzuziehen. Doch das allein ist nicht der einzige Grund dafür, warum die Menschen hier von K-Pop begeistert sind. Silvano aus Heidelberg.
Ich glaube, K-Pop macht aus, dass es diese Mischung aus, ich denke, es hat viel mit Tanz und auch Mischung aus den koreanischen, aber auch englischen Lyrics zu tun. Und diese Mischung macht es dann für internationale Fans sehr beliebt.
Der Sprachenmix ist ein weiteres wichtiges Merkmal von K-Pop. Zum Großteil singen K-Pop-Stars ihre Texte auf Koreanisch. Trotzdem gibt es kaum einen K-Pop-Hit ohne englische Elemente. Gerade im Refrain oder in der Hook tauchen einfache englische Wörter und Phrasen auf. Auch die Songtitel sind oft auf Englisch. Das macht es natürlich leichter für internationale Fans, die kein Koreanisch sprechen. Denn so können sie trotzdem den Höhepunkt ihres Lieblingssongs mitsingen und verstehen zumindest die grundlegende Message. Die Emotion wird sowieso oft eher durch die Musik vermittelt. Natalia aus Hamburg.
Ich glaube, ich habe einfach so den Spaß daran, das zu hören. Auch wenn es eine Sprache ist, die ich vielleicht nicht so gut verstehe oder so. Weiß ich nicht. Die Emotion kommt rüber. Mag ich ganz gern hören.
Eine fast schon stereotype Antwort höre ich aber immer wieder auf meine Frage, was K-Pop eigentlich so besonders macht.
Tanzen auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, K-Pop verbindet viele Hobbys von mir. Also ich liebe einfach Musik. Ich kann nicht ohne. Ich muss immer Musik hören. Und ja, dann tanzen und dann Outfits. Es ist alles, es kombiniert so vieles, wofür ich mich interessiere. Und es macht es einfach zu so einer großen Leidenschaft.
Was mir auch mega gut an K-Pop gefällt, ist, dass jede Gruppe gut tanzen kann mit den Choreografien. Ich habe das schon immer gehabt, dass wenn ich irgendwelche bestimmten Hip-Hop-Künstler oder so gesehen habe und die eine gute Choreografie hatten, das mit dem Lied zusammen zu verbinden. Ich finde, die Performances, die Shows, die sind einfach so viel besser als auf der anderen Seite der Erde.
Was ich an K-Pop so mag, ist, dass es so allumfassend ist. Also vor allem für mich ist natürlich der Gesang und dieses Multitalentierte, dass man singen kann, tanzen kann, dass auch noch so viel investiert wird in Outfits und also Fashion, Marketing, alles drumherum. Ich finde das insgesamt, so dieses Gesamtpaket, das gibt es eigentlich meiner Meinung nach sonst nirgends. Und das finde ich voll cool.
Musik Im K-Pop geht es eben nicht nur um Musik. Es ist ein Gesamtkonzept und legt großen Wert auf visuelle Reize. Ein extrem wichtiger Grundpfeiler im K-Pop-Konstrukt ist daher das Tanzen. So gut wie jeder K-Pop-Song verfügt über eine eigene, ganz individuelle Choreografie. Die Gruppen performen sie bei jedem Live-Auftritt und machen sie oft zum elementaren Bestandteil ihrer Musikvideos. Auch Musikjournalist Yannick Gölz erkennt im Tanzen ein wichtiges Merkmal von K-Pop.
Ich denke schon, dass es halt einfach eine Sache ist, die Teil der Kultur ist auf jeden Fall, dass du halt sagst, okay, einfach es existiert zu jedem Song eine Performance-Version. Es ist ein Genre, das auf Live einfach nochmal einen anderen Fokus legt.
Wir sprechen hier übrigens nicht von einfachen Routinen wie dem Macarena. Den kann man ja auch beschwipst auf jeder Party noch gut mittanzen. Nein, K-Pop-Choreografien sind technisch oft sehr anspruchsvoll. Sie bestehen aus immer wechselnden Formationen und komplexen Bewegungsabfolgen. Trotzdem führen alle Mitglieder einer Gruppe sie absolut synchron auf. Genau wie in der Musik bedient man sich auch in der Choreografie sehr unterschiedlicher Tanzrichtungen. Von Hip-Hop und Street-Dance über Jazz und Voguing bis hin zu Contemporary. So hebt sich K-Pop auch von westlichem Pop ab.
Ich check, dass es für voll viele halt voll aufregend ist, weil halt super viel passiert, super viel Energie da reinfließt, super viel investiert wird, dass da halt was geboten wird. Und auch da würde ich halt wieder diesen Vergleich rausarbeiten zu so 2010er Popmusik im Westen, wo du halt schon einfach so Ed Sheeran-Types hattest von so cooler Artist, für was er macht, aber der macht halt keine visuell sehr interessante Stage-Show. Du hast sehr lang hier niemanden gehabt, der ein super guter Tänzer wäre. Und ich denke, dann hast du halt schon so ein Ding von, klar, Choreografie ist einfach so eins der Elemente dieser Kultur und es ist eine Sache, die Leute ranziehen kann.
Wir hören jetzt Left and Right von Seventeen. Diese Gruppe ist für ihre komplexen Choreografien und supersynchronen Performances bekannt.
Let it ride.
Willkommen zurück auf der Wüstenwelle bei Radio Mikro Europa. Wir haben eben darüber gesprochen, wie wichtig Tanz und Choreografie für den Erfolg von K-Pop sind. Generell spielt die Optik und Ästhetik hier eine große Rolle. K-Pop-Stars selbst erfüllen krasse Schönheitsideale. Aber auch alles um sie herum ist bis zur Vollkommenheit durchgestylt. Make-up-Artists und ModestylistInnen lassen Idols in den modernsten Looks auf die Bühne gehen. Dazu gehören bunt gefärbte Frisuren und perfekt aufeinander abgestimmte Outfits. Je nach musikalischem Konzept der Gruppe können das Schuluniformen, Glitzerkleider, Businessanzüge, Sommerröcke, Bomberjacken, Jeansshorts, Fellmützen, transparente Oberteile oder eine wilde Mischung aus allem sein. Die ästhetische Grundlage für Outfits, Requisiten und Bühnenshow bildet meist das Musikvideo. Im Gegensatz zu vielen hiesigen Popkünstlern sind K-Pop-Musikvideos extrem elaboriert. K-Pop-Kolumnist Yannick Gölz verrät mir mehr dazu.
Ich glaube, westliche Musikvideos haben ja in den letzten 15 Jahren eher diesen Trend gehabt von eigentlich eher weniger Effort, eher authentischer. Also du hast ja so total viel so grainy wie Visuals, du hast eher so Performance aus dem Studio, einfach nur so jemand chillt mit seinen Homies. So, also dieses große Over-the-Top-Video ist auch in Zeiten, wo die Musikbranche halt immer kleiner geworden ist und weniger Geld drin gelegen ist, eher abgebaut worden. Also der generelle Trend ist schon eher weg vom Gas, weniger versuchen, jetzt das krasseste, teuerste Video ever zu machen und mehr authentisch sein, mehr Charakter zeigen.
Einige K-Pop-Musikvideos fokussieren sich vor allem auf die Choreografie und setzen sie in künstlichen Sets in Szene. Andere KünstlerInnen nutzen das Medium Musikvideo, um narrative Storylines zu erzählen. Damit können sie die Message ihrer Songs unterstreichen. Anders als bei vielen amerikanischen oder europäischen Songs fließt im koreanischen Pop oft unglaublich viel Budget und Arbeit in die Produktion von Musikvideos. Visuell können es manche von ihnen durchaus mit Hollywood-Produktionen aufnehmen. I'm on the next level, yeah. 절대적 룰을 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알았네 홍보량. We up in my so-so. Check it out, check it out, check it out.
K-Pop kommt ja weniger über Charakter. K-Pop kommt ja schon eher über Exorbitanz. Und ich weiß nicht, also für mich waren so Videos zum Beispiel schon am Anfang, also ich schaue sehr gerne Musikvideos und für mich waren Musikvideos am Anfang schon so ein krasses Argument von, wow, da sehe ich gerade einfach den State of Art, wie cool so ein Musikvideo aussehen kann. Also da ist einfach, jeder Shot geht 10 Sekunden und in jedem 10 Sekunden Shot ist irgendwie mehr Aufwand als so in 3 Musikvideos von meinen Lieblingsartists.
Wer seine Lieblings-Idols nicht nur hören, sondern auch sehen will, hat dabei aber noch viele andere Optionen neben dem Musikvideo.
Bei K-Pop gibt es einfach so viel, was man konsumieren kann. Von Interviews und Challenges und Vlogs. Es gibt einfach so, so viel Content, was dann mit den Künstlern zusammenhängt. Und ich finde das mega geil.
K-Pop-Idols müssen viel Wert auf Fan-Interaktionen und Content legen, um ihre Fandoms bei der Stange zu halten. Deshalb halten sie regelmäßig Livestreams ab und erzählen von ihrem Leben. Sie posten Fotos von sich in den sozialen Medien und veröffentlichen Reisevlogs von ihren Tourneen. Oft treten sie in koreanischen Gameshows als TeilnehmerInnen auf und geben fleißig Interviews bei Preisverleihungen. Einige Gruppen produzieren sogar eigene kleine Reality-TV-Formate und Online-Entertainment-Shows. Die Bandbreite an Inhalten ist groß. Ausflüge in den Freizeitpark, Sport-Challenges oder einfache Gesellschaftsspiele. Wer K-Pop folgt, braucht quasi keine andere Form von Entertainment mehr. Und bekommt dabei das Gefühl suggeriert, seine Idols irgendwie auf einer persönlicheren Ebene kennenzulernen.
Ja, man lernt halt mehr von denen kennen, auch jetzt natürlich durch die sozialen Medien. Das ist ja nochmal näher, dass man näher an denen dran und man merkt halt so, was die so mögen auch. Oder man sieht auch die witzige Seite und nicht halt nur das ja, Bilderbuch gedrehte, was die ja sonst machen.
Und schließlich scheint K-Pop-Musik eine Lücke in der internationalen Popwelt zu füllen. Denn die hat sich in den letzten Jahren weniger auf einen hellen, poppigen Sound und praktisch gar nicht auf Boy- und Girlgroups konzentriert. Die waren im Westen eher in den 90er und 2000er Jahren populär. Manche Menschen wünschen sich aber genau diese Trends zurück. Bei ihnen löst K-Pop daher eine Art Nostalgie aus.
Ich glaube, es erinnert mich sehr stark an den 2000er Pop-Vibe, den es früher gab, den es mittlerweile nicht mehr so gibt.
Und ich finde, was ich auch cool finde, ist, dass es sehr viele gute, also dass es sehr performancelastig ist, was es ja auch in der westlichen Welt nicht mehr so krass gibt, wie das vielleicht mal Anfang der 2000er war, dass man viele so Boybands oder Girlbands hatte. Und ich finde, es ist irgendwie so ein bisschen dadurch so nostalgisch, ein wenig vielleicht.
Ich bin großer Fan von Musik aus 90ern, 2000ern, auch da Girlgroups und Boygroups. Und ich glaube einfach, weil es sehr ähnlich ist und einfach, weil ich finde, dass die Popindustrie im Westen so ein bisschen nachgelassen hat. Und ich finde, dort ist es noch sehr, es ist einfach gute Popmusik, die so unbeschwert ist.
Inzwischen hat auf der KCON Stage in der Messehalle das Meet and Greet begonnen. Hier stellen sich nacheinander die Gruppen Kepler, Kiss of Life, Rise und der Sänger Yugyeom vor. Ein Gitter trennt zwei Bereiche im Zuschauerraum voneinander ab. Nur die BesucherInnen mit einem speziellen Meet and Greet Ticket dürfen in den Bereich direkt vor der Bühne und ihre Idols aus der Nähe sehen. Der Rest weiter hinten kann die Auftritte zusätzlich auf einer großen Leinwand verfolgen. Die Idols begrüßen nun mit Hilfe einer Dolmetscherin und einem zweisprachigen Moderator ihre Fans. Ein paar Phrasen haben sie dafür extra auf Deutsch gelernt. So klingt das beim Sänger Yugyeom.
Kannst du dich bitte den K-Conners, die so lange auf dich gewartet haben, begrüßen? 유겸 씨를 기다린 K-Conners에 인사 부탁드립니다.
여러분 안녕하세요. 가세븐의 막내 유겸이에요.
Hallo, ich bin Yugyeom.
Hallo zusammen. Lange nicht gesehen. Yes, ist schön, Sie wieder zu sehen.
Die Menge jubelt, alle freuen sich über die persönlichen Worte von Yugyeom. Neben ein paar kleinen Gesangseinlagen beantwortet Yugyeom Interviewfragen des Moderators, post für Fotos und spielt Spiele aus bekannten TikTok-Challenges nach. Wahnsinnig tiefgründig oder persönlich wird dieser Auftritt nicht. Aber der Sänger ist charismatisch und vermittelt einen nahbaren und sympathischen Eindruck. Ihn einfach nur zu sehen, macht viele Fans schon glücklich. Davon zeugen jedenfalls die lauten Schreie und in die Luft gereckten Lightsticks.
Vielleicht bist du der am meisten erwartete Artist der K-Conners hier in Deutschland. Du hast eine besondere Verbindung zu Deutschland, oder? Mit GOT7 hattest du auch ein Konzert in Deutschland und auch vor einem Jahr hattest du hier eine Performance, oder? 1년 전에도 독일에서 공연이 있었죠.
네, 그래서 진짜 1년 만에 이렇게
ja, es fühlt sich wirklich gut an, nach einem Jahr wieder in Deutschland zu sein. Ich freue mich, dieses besondere Erlebnis zu haben und unsere Fans wiedersehen zu können.
Zum Schluss kommt der Höhepunkt für alle BesitzerInnen eines teuren Meet-and-Greet-Tickets. Sie dürfen nun auf die Bühne schreiten und ihrem Idol direkt gegenübertreten. Zum Schutz des Sängers sind Berührungen nicht gestattet. Ein High-Five oder ein Handschlag sind also nicht drin. Stattdessen winken sich das Idol und seine Fans gegenseitig zu. Zwischen ihnen ein Schreibtisch für den Sicherheitsabstand. Jeder Fan hat nur ein paar Sekunden, um am Sänger vorbeizugehen. Deshalb bleibt auch keine Zeit für ein paar persönliche Worte mit dem Star. Trotzdem sprechen die aufgeregten und überglücklichen Gesichter der Meet-and-Greet-BesucherInnen Bände. Sobald sie wieder von der Bühne gestiegen sind, liegen sie sich in den Armen, um ihre Freude zu teilen. Für sie ist das Event jetzt schon ein voller Erfolg. Dabei folgt die Hauptattraktion des Tages erst am Abend. Während die Infostände in der Halle langsam dicht machen und die BesucherInnen bei den Foodtrucks auf dem Gelände noch einen letzten koreanischen Corndog abstauben, wandert der große Besucherpulk in Richtung des Nebengebäudes. In der Festhalle findet nämlich das große Abschlusskonzert statt.
If you want something to play with, get a guitar. Get a guitar. Get it. Okay, you may go. 시작해봐. Get a guitar. Yeah. 불타오른 love and you. 붙이는 순간 feel the 밤 맘이 가는
Get a Guitar von Rise, live von der KCON Germany. Mit diesem Auftritt ist für einige BesucherInnen der KCON ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Denn es war der große Moment für alle Gewinner und Gewinnerinnen der Dream Stage Audition. Während dieses Songs dürften sie auf die Bühne kommen und gemeinsam mit den 6 Jungs von Rise die Choreografie zum Song tanzen. Außer Rise performen an diesem Abend auch Dreamcatcher, Isna, Kepler, Loon 8 On and Off und die Solo-Artists Ki und Leeyongji. Sie alle geben nacheinander eine Handvoll Songs zum Besten. Die Outfits und die Choreografien sitzen, die Lightshow und Videohintergründe auch. Die Stimmung ist grandios. In einem Meer aus bunten Lightsticks singen und grölen die Fans jeden Song enthusiastisch mit. Laut Veranstalter haben insgesamt 30.000 Menschen die KCON Germany 2024 besucht. Sie alle wollten unbedingt ihre LieblingskünstlerInnen live erleben. Aber wie sind diese Koreaner und Koreanerinnen überhaupt dazu gekommen, hier in Deutschland auf einer Bühne zu stehen und derartige Massen an Fans hinter sich zu versammeln? Die Antwort liegt in einer weiteren Eigenart von K-Pop.
Ich denke, das ganze System, was hinten dran steckt, mit dem Trainingsprogramm von den Gruppen.
Hinter dem Konzept K-Pop steckt nämlich eine riesige Industrie. Deren Grundlage bilden Musiklabels, auch Entertainments genannt. Angeführt werden sie von den sogenannten Big Four: JYP Entertainment, SM Entertainment, YG Entertainment und HYBE. Diese 4 Labels haben einige der größten K-Pop-Stars der Welt hervorgebracht. Wortwörtlich. Denn in Korea sind die Entertainments nicht nur für die Vermarktung und das Management von KünstlerInnen verantwortlich. Sie schaffen und formen ihre Artists selbst. Als Talentschmieden halten sie regelmäßig Castings und Auditions ab. Tausende junge Menschen, meistens Teenager zwischen 12 und 18 Jahren, nehmen jedes Mal daran teil. Sie alle teilen den Traum, als K-Pop-Star groß rauszukommen. Aber nur ein winziger Bruchteil von ihnen erhält am Ende tatsächlich einen begehrten Trainee-Vertrag bei einem Entertainment. Für die Auserwählten beginnt dann die Ausbildung und ein neuer Alltag im rigorosen K-Pop-Trainingssystem. Wie dieses Training genau aussieht, verrät uns Yannick Gölz.
Es hängt ja auch sehr von der Firma ab oder das Label, das dich ausbildet. Aber klassisch wäre natürlich, dass du singen lernst, denn je nachdem, was deine Position sein wird, rappen auch, tanzen. Du kriegst offensichtlich ein krasses Medientraining und du bekommst schon auch, glaube ich, einfach so eine grundsätzliche Ausbildung, wie du mit Fans umzugehen hast. Also einfach, wie Fans auf dich reagieren werden und was für ein Gefühl du Fans vermitteln wollen würdest, dass du möglichst wenig aneckst und möglichst viel Identifikationsfläche doch noch gibst. Gotta work, gotta make that money, make purse. Gotta follow the cost, so I make you purr.
Als Trainee hat man also einen vollen Stundenplan. Die Arbeitstage können bis in die frühen Morgenstunden gehen. Außerdem gibt das Entertainment strenge Regeln vor. Managerinnen und Manager kontrollieren zum Beispiel das Gewicht, die Ernährung und die Handynutzung ihrer Trainees. Die können sich bis zum Schluss nicht darauf verlassen, dass sie tatsächlich ihr Debüt als K-Pop-Idol feiern dürfen. Denn das Label wählt nur die allerbesten Trainees als Mitglieder einer neuen Girlgroup oder Boygroup aus. Diese Trainees sind nach ihrer Ausbildung absolute Allround-Talente. Sie singen, rappen und tanzen als Idols auf der Bühne. Sie arbeiten als Werbegesichter, Runway-Models und Markenbotschafter. Sie unterhalten in Talkrunden und sie moderieren Musikshows. Sie schauspielern in ihren Musikvideos oder in koreanischen Fernsehserien. Von nun an werden sie offiziell Idols genannt. Aber wie wichtig ist es den Fans eigentlich, dass ihre Idols so multitalentiert sind?
Ja, ich finde, das harmoniert ganz gut alles, wie die das machen.
Ich glaube nicht, dass es mir wichtig ist, aber ich glaube, ich finde es einfach mehr entertaining, als wenn es jetzt einfach nur ein Artist ist, der sich auf die Bühne stellt und einfach nur singt und sich nicht bewegt oder nicht engaged oder sowas.
Ein paar andere Fans auf der KCON meinen dagegen, dass die Gruppe eher als Gesamtkonstrukt funktionieren muss. Dabei können sich die Stärken und Schwächen der Mitglieder innerhalb der Gruppe ausgleichen. Oder das Ausnahmetalent einzelner Mitglieder als Alleinstellungsmerkmal für die ganze Gruppe funktionieren.
Natürlich ist es cool, wenn sie mehreres können, aber ich finde es auch voll fein, wenn sie ein mega guter Sänger sind und das dann hervorgehoben wird, so, weil die Gruppe ist ja auch ein Gesamtkonzept. Da muss, finde ich, auch nicht jeder dann der krasseste Sänger sein in dem Sinne, sondern können ja auch so sich auch zusammenfinden und ausgleichen, ein Ganzes bilden. Allrounder sind natürlich immer sinnvoll und braucht man auch, aber ich finde, man muss als Gruppe auch einzelne Ausnahmetalente in gewissen Bereichen haben, damit man auch herausstechen kann.
Als Idol ist man also ein Gesamtpaket. Zumindest was die Performance angeht. Denn in Bezug auf den kreativen Prozess sind Idols oft außen vor. Zwar gibt es vereinzelte Ausnahmetalente, wie zum Beispiel Soyeon aus der Girlgroup Idol oder das Produzententrio 3 Ratcha aus der Boygroup Stray Kids. Sie sind maßgeblich am Songwriting und dem Produzieren ihrer eigenen Musik beteiligt. Viele andere Idols erhalten aber gar nicht erst die Chance, sich kreativ einzubringen. Denn am Ende liegt die Entscheidungsgewalt über Songs und künstlerisches Konzept immer beim Entertainment. Für K-Pop-Kolumnist Yannick Gölz ist die Leistung von K-Pop-Idols trotzdem nicht zu verachten.
Das ist natürlich ein bisschen fallabhängig. Es gibt schon Gruppen, in denen Idols mehr Mitspracherecht haben als andere. Ich finde es aber völlig wertneutral. Ich finde, einfach nur Performer zu sein, ist eine absolut valide und allen Respekt verdienende Funktion in einem kreativen Prozess. Michael Jackson ist essentiell ein reiner Performer und für viele ist er der größte Musiker, der je gelebt hat.
Yannick Gölz wünscht sich aber mehr Wertschätzung für die ProduzentInnen und kreativen Köpfe hinter den K-Pop-Gruppen und ihren Diskografien. Deren Arbeit werde oft übersehen. Dabei bilde sie das Rückgrat der gesamten K-Pop-Musiklandschaft.
Aber wenn du ehrlich bist, wenn du K-Pop hörst, dann appreciatest du zu 80% die Arbeit von den Leuten hinter der Gruppe. Weil von Songwriting über die Produktion, die ja für mich eigentlich das Wichtigste an K-Pop an sich ist, ist es ja alles irgendwie das Brainchild von jemandem, der hinter dieser Gruppe steht. Also einfach die krasse Expertise und die Arbeit, die da reinfließt, um diese Songs als Hintermann oder Hinterfrau so zu bauen, wie sie gebaut werden, ist so insane und verdient für mich so viel künstlerischen Respekt.
Der Großteil der kreativen Leistung findet also im Hintergrund statt. Idols sind in der Regel nur die ausführende Kraft. Mit diesem Wissen frage ich mich, wie muss man die Leistung von K-Pop-Idols bewerten? Kann man sie trotzdem als Künstler und Künstlerinnen betrachten oder muss man sie eher als Produkte verstehen? Schließlich werden sie genauso von ihren Entertainments beworben und zu Geld gemacht. Ich habe die Frage auch Yannick Gölz gestellt.
Sind die trotzdem Künstler? Also du wirst ja auch nicht bei einer Ballerina fragen, ob sie ein Produkt ist, obwohl es eigentlich genau das Gleiche ist. Eine Ballerina fragt ja auch keine, ja, schön Schwansee hast du da getanzt, hast du dir noch selber geschrieben? So, und da würde ja auch irgendwie, nur weil es halt Hochkultur ist, würde jetzt keiner in Frage stellen, dass das irgendwie eine worthwhile künstlerische Leistung ist, das gut auszudrücken. Und ich meine, Schauspiel ist ja auch so eine Sache. Niemand erwartet von einem Schauspieler, dass er seine eigenen Skripte schreibt. Aber wenn du mal so klassische Schauspieltheorie liest, da fließt so viel rein, einfach nur für die Fähigkeit, eine emotionale Connection zwischen dir und der Persona in diesem Stück aufzubauen. Und für mich gilt das alles durchaus auch für K-Pop. Also Und trotzdem sind die auch Produkte, obviously. Das ist eine warenförmige Welt, das ist eine Leistungsgesellschaft. Obviously wird ihre künstlerische Leistung als Produkt verkauft. Aber ich meine, auch das gilt für Ballerinas und Schauspieler.
Eine waschechte Ballerina gibt es übrigens auch in der Girlgroup Les Seraphim. Die ehemalige Profitänzerin Kazuha hat ihre Ballettschuhe für die K-Pop-Karriere an den Nagel gehängt. Darüber singt sie auch im nächsten Song. Hier kommt Anti-Fragile von Les Seraphim.
Willkommen zurück zu meiner Sendung K-Pop, ein Medienphänomen, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Eben haben wir festgestellt, dass K-Pop-Idols gleichzeitig KünstlerInnen und Produkte sind. Ihre Performanceleistung hat künstlerischen Wert, wird von den Entertainment-Firmen aber auch kreativ kontrolliert und als Ware verkauft. Übrigens hört diese Kontrolle nicht bei der musikalischen Identität von Idolgruppen auf. Die Musiklabels geben auch das öffentliche Auftreten ihrer Künstlerinnen und Künstler zu großen Teilen vor und kuratieren ihr Image sorgfältig. Angesichts dieser immensen Kontrolle des Labels über ihre Artists drängt sich mir eine Frage auf. Kann man K-Pop trotzdem als authentisch bezeichnen? Auf der KCON habe ich unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gehört.
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also es ist, finde ich, alles schon sehr, sehr geplant und sehr durchgetaktet und sehr wenig Freiheiten. Ich finde, es gibt einige Artists da, die haben mehr Freiheit, das merkt man. Aber jetzt hier zum Beispiel merkt man ja auch bei den KCON-Stages, da sind die Texte schon vorübersetzt, es ist alles geskriptet, es ist alles so. Das Authentischste, Spontanste, was man kriegt, ist so ein Winken oder so.
Für die 21-jährige Annika aus Bochum sind viele Aspekte an K-Pop-Performances geplant und teilweise gezwungen. Sie sieht die streng getakteten Lebensbedingungen von K-Pop-Stars kritisch und wünscht sich mehr Freiheiten für ihre Idols.
Manchmal denke ich mir, es wäre schon cool, wenn die so freier in ihrer Show wären zumindest, wenn sie auf der Bühne sind. Und natürlich ist es für die auch wichtig, dass sie einen Leitfaden haben und ihre Choreografie und was auch immer haben, ist auch okay. Deswegen, ich finde es schon nicht unauthentisch, würde ich auch nicht sagen, aber es gibt schon Aspekte, die sehr geplant und nicht, vielleicht auch gezwungen auf eine Art und Weise.
Anders sieht es die 31-jährige Annalena, ebenfalls aus Bochum. Für sie sei es normal, dass Menschen in verschiedenen Kontexten verschiedene Seiten ihrer Persönlichkeit zeigen. Sie hält K-Pop deshalb trotz allem für authentisch.
Ich glaube halt, manche Aspekte ihrer Persönlichkeit oder so werden halt so, sie spielen die ein bisschen auf, andere untertreiben sie so ein bisschen, aber das ist ja im Endeffekt, das macht ja jeder. Also du zeigst dich ja auch nicht in der Öffentlichkeit mit deiner schlechtesten Seite oder passt dich deinen Freunden an. Wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin, bin ich nicht gleich wie mit meinen Freunden. Und ich glaube, so ist es halt in K-Pop auch so. Die Idols zeigen halt das, was sie finden, das passt zu ihren Fans. Aber ich glaube, das sind schon immer noch sie.
Aber auch Annalena beobachtet, dass die künstlerische und persönliche Freiheit von Idols abhängig von ihrem jeweiligen Entertainment ist.
Also ich finde, es gibt Label, die lassen ihre Idols ein bisschen mehr Mensch sein und auch mehr künstlerische Freiheit. Und es gibt Label, die machen es weniger. Aber ich finde halt so gerade, keine Ahnung, Livestreams oder so, da kommt immer noch so ein bisschen was durch. Dass du ganz unterdrücken kannst das Label auch nicht, wenn kein Skript da ist und so. Aber ja, also gerade künstlerische Freiheit ist halt bei manchen Labels halt echt wenig bis gar nichts.
Dabei sei ihr die künstlerische Freiheit eigentlich ziemlich wichtig.
Deshalb sind auch viele meiner Lieblingsgruppen welche, die mitbestimmen dürfen. Aber manchmal ist die Musik halt trotzdem gut.
Für den 31-jährigen Frankfurter Way habe die Authentizität in K-Pop über die Jahre abgenommen. Denn je mehr die Beliebtheit von K-Pop wächst, desto mehr müssen Labels die Privatsphäre und das Image ihrer Idols schützen.
Früher war es authentischer, da hatten die Künstler mehr Freiheit gehabt. Und jetzt ist es halt mehr gelenkt, dass es halt nicht ausartet, dass die mehr zensiert sind, dass sie aufpassen müssen, was die sagen. Nicht zu nah an irgendwelchen Fans rangehen, auch ein bisschen Distanz halten müssen, so Geschichten. Also, ja. Aber es ist auch zum Schutz der Stars.
Auch Yannick Gölz hat eine klare Antwort auf die Frage, wie authentisch K-Pop ist.
K-Pop ist kein bisschen authentisch und es ist völlig unwichtig, finde ich. K-Pop ist einfach eine reine Performance, eine reine Darstellung von Sachen, die dafür fingiert werden. Aber ich sehe nicht, dass es das in irgendeiner Form entwerten würde.
Eine Gruppe hat möglicherweise von der mangelnden Authentizität in der K-Pop-Szene ihrer Zeit profitiert. Einige K-Pop-Kenner werden sie in dieser Folge vielleicht schon vermisst haben. Die Rede ist natürlich von BTS. Auch wenn ihr privat nichts mit K-Pop am Hut habt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr diesen Namen schon einmal gehört habt. Denn die siebenköpfige Boygroup ist die mit Abstand bekannteste und erfolgreichste K-Pop-Gruppe aller Zeiten. In der nächsten Folge lernen wir BTS besser kennen und nehmen auch ihre Fans noch einmal genauer unter die Lupe. Um die soll es im zweiten Teil meines Features K-Pop ein Medienphänomen gehen. Also schaltet demnächst wieder ein, um mehr über K-Pop-Fans, Idols und ihre komplizierte Beziehung zu erfahren. Bis dahin hören wir aber nochmal BTS mit Blood, Sweat and Tears.
Chocolate wings, but no, you're not getting out my head. No, you can sweet up and beat up your kiss me. I put the way, hold on, I told you, throw toys and I'll be so the walk. Baby, you get the way, he did not deal with you. No, you can't, no, we can't. The pit of the moon, the match, match, 내 차가운 숨을 다 가져가.
그리고 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the back, 웹순환의 baby 너라는 감옥에 중독돼 깊이 그게 아닌 다른 사람 from peace and note 알면 소중 삼켜버린 고기들
빗다놈을 내 마지막 춤을 다 가져가
Damit wären wir am Ende unserer Sendung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. An den Reglern heute saß Levi Schuffert. Die Redaktion lag bei Ulrich Hägele. Wenn ihr diese Sendung nochmal nachhören wollt, findet ihr sie in unserer Mediathek. Weitere Infos über Radio Mikro Europa gibt's übrigens auf der Homepage www.mikro-europa.de. Auf Spotify findet ihr außerdem K-Pop ein Medienphänomen, die Playlist zur Sendung. Dort habe ich alle Songs aus diesem Feature für euch gesammelt. Hört gerne mal rein. Vom Mikrofon verabschiedet sich Svenja Uhl. Vielen Dank fürs Zuhören. Der zweite Teil folgt demnächst.